my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Werde, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu Fokus Südwest bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 9. Mai 2024. Und wir beschäftigen uns mal wieder mit dem prominenten Südwest-Thema Stuttgart 21. Da gibt es einen weiteren Stolperstein. Zunächst aber hört ihr die Sonar-Meldungen aus der Rhein-Neckar-Region und deren Umgebung. Die Sonar-Meldungen aus der Rhein-Neckar-Region und Umgebung, produziert vom Bermuda-Funk.
Circa 20 AktivistInnen der interventionistischen Linken Rhein-Neckar hatten den Stand der Polizei Mannheim auf der Maimarkt-Messe gestört. Am Messestand entrollten sie einen Banner mit dem Schriftzug, Zitat, Mannheimer Polizei tötet, Blut an euren Händen, Gerechtigkeit für Ante und Ertekin, Zitat Ende. Mit Parolen und Flugblättern forderten die Protestierenden Konsequenzen aus den Todesfällen, die am 2.5.2022 am Mannheimer Marktplatz und am 23.12.2023 im Stadtteil Schönau aus Polizeieinsätzen folgten. Damit wollten die AktivistInnen, Zitat, die Inszenierung der Mannheimer Polizei als bürgernaher Freund und Helfer in Frage stellen. So der Wortlaut des Banners. Nun will GdP-Bezirksvorsitzender Thomas Mohr dies zur Anzeige bringen. Er sieht einen Tatverdacht der Beleidigung und Verunglimpfung der Polizei. Thomas Mohr, der pauschal der, Zitat, Anwohnerschaft der G- und H-Quadraten und dem Klientel, das sich in diesem Stadtteil bewegt, grundsätzlich ein gespaltenes Verhältnis zum Staat und zur Polizei, Zitat Ende, unterstellt und damit rassistische und Klassismus-Narrative bedient hat. Zitat, das Vorgehen Mohrs zeugt von Arroganz und Verachtung gegenüber jeglichen demokratischen Prozessen. Der Polizeigewerkschafter scheint nicht ertragen zu können, wenn Kritik an seiner Institution lautstark und entschieden vorgetragen wird. Unser Protest ist legitim und war gewaltfrei, ganz anders als das Handeln der Mannheimer Polizei. So deutet die interventionistische Linke die Reaktion der GdP und ihres Vorsitzenden. Ante P. am 2. Mai 2022 am Mannheimer Marktplatz, ein unbekannter Mann am 10. Mai 2022 auf dem Waldhof, Ertekin Ö. am 23. Dezember 2023 auf der Schönau, ein unbekannter Mann am 23. April 2024 in der Mannheimer Uni-Bibliothek und ein unbekannter Mann am 27. April 2024, der bei einem Polizeieinsatz von einem Gerüst stürzte. Auch wenn die 5 Todesfälle innerhalb von 2 Jahren Unterschiede aufweisen, eint sie doch, dass sie infolge eines Polizeieinsatzes geschehen sind und eine kritische Betrachtung der bestehenden Strukturen notwendig machen würde. Am 16. Mai vor 80 Jahren setzten sich Sinti und Roma im sogenannten Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau gegen die SS zur Wehr und stellten sich der Vernichtung und der Gewaltherrschaft entgegen. Sinti und Roma leisteten überall in Europa Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Als Partisanen, Soldaten, als Teil der Resistance, im Alltag und als Retter und Unterstützer von anderen Verfolgten bewiesen sie ihren Willen zur Selbstbehauptung und erhoben sich so gegen Unrecht und Unmenschlichkeit. Der 16. Mai ist europaweit der Tag des Gedenkens an den Widerstand der Sinti und Roma gegen den Nationalsozialismus. Aus diesem Anlass soll an unbekannte Geschichten erinnert werden und Fragen nach der Relevanz von Widerstand in Gegenwart und Zukunft gestellt werden. Dafür bietet der Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg, allen Interessierten folgendes Programm im Kulturhaus Romnokehr B7 16 68159 Mannheim an. 16. Mai, 15 und 17 Uhr, Workshop Wir gehören dazu, selbstverständlich. Eine biografische und ereignisgeschichtliche Annäherung an die Geschichte von Sinti und Roma. Und 17 bzw. 20 Uhr, Filmvorführung, Widerstand, Sinti und Roma im 20. Jahrhundert und Lesung mit anschließenden Gesprächen, Erinnerungen an den Widerstand. Musik. Am Nachmittag des Maifeiertags stürzte ein Kleinflugzeug kurz nach dem Start von Mannheim City Airport ab. Der 60-jährige Pilot und ein Passagier blieben unverletzt. Da der Pilot laut Polizeisprecher eher ungünstig notlandete, rammte er dabei einen Strommast, der dadurch die Oberleitung der Bahngleise unterbrach. Daraufhin kam der Privatjet in Schieflage und stürzte im Industriegebiet in Neckarau ab. Durch die Beschädigung der Oberleitung kam es zu Beeinträchtigungen des Zugverkehrs im Nahverkehrsbereich. Dass es bei der Havarie des Privatjets zu keinen Personenschäden gekommen war, wurde hervorgehoben, zeigt aber auf, dass ein Flughafen, der von Privatfliegern genutzt wird, in unmittelbarer Stadtnähe ein unkontrollierbares Risiko darstellt. Die Forderung zur Schließung des City Airports aus Sicherheitsgründen und aus ökologischer Sicht ist dringend geboten. Klimagerechtigkeitsbewegungen haben einen offenen Brief an die Stadtverwaltung Mannheim gerichtet. Ziel ist die Umsetzung des Klimaschutzaktionsplans bis 2030. Eine Veröffentlichung des Instituts für Energie- und Umweltforschung, IFOI, zeige, dass die Stadt Mannheim ihre Klimaziele bislang deutlich verfehle. Demnach sind die CO2-Emissionen im Zeitraum von 2020 bis 2021 in Mannheim nicht reduziert worden, sondern um 2% angestiegen. Besonders auf das Basisjahr 1990, so der Bericht weiter, betragen die Einsparungen zudem nur 38%. Während das nationale Reduktionsziel bei mindestens 40% liege. Für die Umsetzung des Klimaschutzaktionsplans sind vom Mannheimer Gemeinderat 70 Millionen Euro für die nächsten 7 Jahre bewilligt worden. Darüber hinaus sieht aber zum Beispiel Lukas Krasnogor von der Klimaliste Mannheim besonders im Verkehrssektor noch großen Handlungsbedarf. Zitat: Gerade in Mannheim bietet sich das durch hohe Aufkommen von motorisiertem Individualverkehr große Möglichkeiten für Veränderungen hin zu klimafreundlichen Mobilitätsarten wie Rad-, Fuß- und öffentlichem Personennahverkehr. Zitat Ende. Auch die Festlegung eines Meilensteinplans fehle bisher in Mannheim. Durch diesen könnten Zwischenziele transparent dargestellt und eventuell Maßnahmen angepasst werden. Neben dem Verkehrssektor sieht Joachim Lüschig von der Klimaliste vor allem bei der Gebäudeenergieversorgung Handlungsbedarf und fordert einen flächendeckenden Ausbau des Wärmenetzes. Dafür müssten aber mehr als die bereits bewilligten 70 Millionen Euro investiert werden. Handlungsbedarf sieht die Klimaliste im Bereich klimaschädlicher Subventionen. Durch Kürzung derer könnten die frei werdenden Mittel dann dazu beitragen, die Ziele des Klimaaktionsplans zu erreichen. Alter ist wieder da. Am Maifeiertag fand die Startup-Party zur Eröffnung der Spiel-, Sport- und Kultureinrichtung am Mannheimer Alten Messplatz statt. Dank der SWR-Stiftung Herzenssache, die die finanziellen Mittel für den Weiterbetrieb der Einrichtung sicherstellten, sah es letztes Jahr noch nach einem Aus des Freiraums für kostenlose Freizeitgestaltung aus, sind nun Spieleverleih, nötige Neuanschaffung, ein Teil des Umzugs und 2 Sozialarbeiterstellen in Teilzeit wieder gesichert. Auch wenn die Hütte zur Eröffnung noch nicht stand und somit das Herzstück fehlte, fanden sich zahlreiche Besucher und auch Kommunalpolitiker zur Eröffnung ein. Denn die OrganisatorInnen stellten wieder ein buntes Programm auf der selbstgebauten Bühne zusammen. Liedermacher, Chöre, Deutschrap, Punk und DJs sorgten für musikalische Unterhaltung und Tischtennis für die sportliche Betätigung. Durch das Bauprojekt des Leibniz-Instituts am Neckarufer findet sich der neue Alter nun nur noch am Brückenkopf der Neckarbrücke und die Oase am alten Messplatz. Auch wenn die Fläche dadurch eingeschränkt ist, ist die Dauer des Freizeitprojekts nun als Langzeitprojekt angelegt. Eingeschränkt wurde auch die Musikanlage. Aus Rücksicht auf die Anwohner wurden die Bässe gedämmt. Von Donnerstag bis Samstag ist der Kiosk offen mit kostenlosen Konzerten und Workshops. Spielgeräte für Tischtennis und Basketball können täglich ausgeliehen werden. Seit 2014 findet der Global Marijuana March am 4. Mai auch in Heidelberg statt. Organisiert durch den Hanfverband Rhein-Neckar wurde dieses Jahr die von den Veranstaltern lange geforderte Entkriminalisierung des Cannabiskonsums gefeiert. Bei aller Feierlaune gab es aber auch Anlass zur Kritik. Zu viel Bürokratie zur Eröffnung von Cannabis-Social-Clubs und dass diese nicht mit Inkrafttreten des Gesetzes eröffnet werden konnten. Zunehmenden Zuspruch sahen die AktivistInnen nicht nur an der Zahl der Demo-Teilnehmer, auch am Streckenverlauf wäre ihnen viel aufmunternde Unterstützung entgegengebracht worden. Die laut VeranstalterInnen 2000 Teilnehmer sind auch entsprechend der Polizei problemlos unterwegs gewesen. Das beinhaltet bis auf eine Ausnahme auch keinen Konsum von Cannabis entlang der Strecke. Beim Heidelberger Dosierpumpenhersteller Prominent sind von ehemals 12 Betriebsräten noch 3 aktiv. Dabei bietet die aktuelle Situation im Betrieb ausreichenden Gesprächsbedarf. Auslagerungen ganzer Produktionsabteilungen werden von den Beschäftigten gefürchtet. Dazu hat Prominent schon seit Jahren weltweit Standorte aufgebaut, wie im chinesischen Dailan. Was dort produziert wird und in welchem Umfang, wissen selbst die Betriebsräte im Wirtschaftsausschuss nicht. Keine Zahlen zur Zukunft des Betriebes, aber häufig Einflussnahmen von externen Unternehmensberatern, die ohne Rücksprache mit den Beschäftigten ganze Arbeitsprozesse verändern. Mit dem laut BeobachterInnen hinterlassenen Chaos mussten sich dann die nicht mehr vorhandenen Betriebsräte kümmern, um einige Änderungen wieder sinnvoll rückgängig zu machen. Brisant an der Unternehmensstruktur von Prominent ist, dass Rainer Dulger, Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA, mit 48% Miteigentümer von Prominent ist. Offiziell hält er sich aufgrund seiner Verbandstätigkeit aus dem operativen Geschäft heraus. Treibende Kräfte des BR-Mobbing sollen die beiden aktuellen Geschäftsführer von Prominent sein. Andreas Dulger, der Bruder des BDA-Präsidenten, und Benedikt Nagel, ein Jurist, der vorher für die Arbeitgeberkanzlei Hogan Lovells tätig war. In einem Analysepapier von Lean Management Partner Leonardo Group ist von einem Komplettumbau des Unternehmens und von Outsourcing und Verkauf von Unternehmensteilen bei Prominent die Rede. Dass dabei der Betriebsrat eher als hinderlich angesehen werde, ist Daily Business. Zusammen mit der Anlaufstelle Union Busting beim IG Metall-Vorstand in Frankfurt und dem Mannheimer Solidarität gegen Betriebsratmobbing arbeitet Workwatch e.V. seit mehr als 2 Jahren am Fall Prominent. Günter Wallraff unterstützt die betroffenen Betriebsräte mit einem offenen Brief, den schon 3000 Betriebs- und Gewerkschaftsaktive unterschrieben haben. Am Samstag, den 4.5., konnten nun die 3000 gesammelten Unterschriften übergeben werden. Nach mehreren Anläufen der Initiatoren, die zunächst am Unwillen der MitarbeiterInnen des Arbeitsministeriums scheiterten, konnten dann dank der Unterstützung durch den Vorstand der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeit, AFA, auf dem Bundeskongress der AFA am 4. Mai in Berlin die Unterschriftenlisten an die Arbeitsminister übergeben werden. Dabei sagte der Bundesarbeitsminister auch zu, wegen des Betriebsratsmobbing das Gespräch mit Rainer Dulger zu suchen und die davon Betroffenen sowie die Unterstützer des offenen Briefs über das Ergebnis des Gesprächs zu informieren. Außerdem kündigte er an, noch vor Ende der Legislaturperiode die Initiative zur Aufwertung des § 119 Betriebs-VG in Angriff zu nehmen. Dieser Paragraph stellt die Be- und Verhinderung von Betriebsratsarbeit unter Strafe, wird der Paragraph 119 wie vereinbart von einem Antrags zu einem Offizialdelikt aufgewertet, dann müssten die Staatsanwaltschaften von sich aus gegen die jeweiligen Arbeitgeber ermitteln, sobald ihnen ein Fall bekannt wird. Bisher müssen Betriebsräte oder Gewerkschaften Anzeige erstatten, was oftmals aus Angst der Betroffenen viel zu selten erfolgt. Bundesweit für Aufsehen hat die körperliche Attacke auf den sächsischen SPD-Kandidaten für die Europawahl, Matthias Ecke, gesorgt, der nach Angaben der Partei beim Plakatieren in Dresden angegriffen und schwer verletzt wurde. In Mannheim musste nun die SPD-Wahlkampfleitung aus verschiedenen Stadtteilen melden, dass insbesondere im Mannheimer Norden, Sandhofen und Schönau zahlreiche SPD-Wahlplakate entfernt und zerstört wurden. Auffällig, dass ersatzweise genau an diesen Stellen eine massive Aufhängung von Plakaten einer Kandidatur aus einer anderen Partei erfolgte. Neben den SPD-Plakaten wurden in geringerem Umfang auch Plakate anderer Parteien entfernt, da dies relativ flächendeckend bis nach Käfertal geschah, sieht dies für die Betroffenen nach einer konzentrierten Aktion aus. Sehr auffallend und offensichtlich kein Zufall ist, dass an den freigewordenen Pfosten nur wenige Stunden nach der Aufhängung der später zerstörten und abgehängten SPD-Plakate dort Plakate von immer derselben Person hingen. In der Gartenstadt wurde das Gesicht einer SPD-Kandidatin sogar mit einer Zielscheibe übermalt, was symbolisch als Mordaufruf verstanden werden kann.
Nachdem die Finanzierungsfrage für Stuttgart 21 fürs Erste als Antwort bei der Bahn liegt, bleibt als zweiter Stolperstein die Frage nach dem Brandschutz. Dr. Christoph Engelhardt von Wikireal.org hat schon häufiger über diesen mangelnden Brandschutz unter Stuttgart 21 in RDL gesprochen. Nun, die Geschichte geht weiter.
Was für ein Brandschutzkonzept hat denn die Bahn für Stuttgart 21 so im Großen und Ganzen überhaupt?
Ja, also sie hat, sie erfüllt nur die Mindestanforderungen. Da steht in der Richtlinie, die Rettungswege müssen mindestens 1,20 Meter breit sein und höchstens alle 500 Meter muss ein Rettungsstollen sein. Diese Anforderungen sind gerade eben erfüllt. Aber das ist eben nicht alles, was die Richtlinie fordert. Sie fordert ganz wesentlich, dass nachgewiesen wird, ein Rettungskonzept, das die Selbstrettung gewährleistet. Und das bedeutet natürlich, dass man, je nachdem zum Beispiel, wie viele Menschen in den Zügen sind, man dann auch die Wege breiter machen muss und vielleicht auch zusätzliche Rettungsstollen schaffen muss.
Das heißt, ein paar Forderungen sind durchaus erfüllt, aber ein paar andere Forderungen eben nicht. Es gibt doch aber irgendeine Simulation, in der dann die Bahn am Ende gesagt hat, ja, unser Stuttgart 21 erfüllt eigentlich die Voraussetzungen für ein funktionierendes Brandschutzkonzept.
Ja, es gibt dort eine Simulation. Das ist ein bisschen eine unschöne Geschichte, denn zuerst gab es sie nicht. Da wurde der Feuerwehr vorgestellt, dass die Evakuierung im Tunnel in 11 Minuten zu schaffen sei. Das hätte eine Simulation bestätigt. Die gab es aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Erst Monate später, das war im Jahr 2014. Und dann lieferte diese Simulation 15 Minuten. Das hatte man dann aber der Feuerwehr nicht zurückgemeldet, obwohl sie mehrfach nach dieser Simulation gefragt hat. Das Schlimme an diesen 15 Minuten sind, es ist nur der Best Case betrachtet worden. Also nur der Fall, dass der Zug an der günstigsten Stelle im Tunnel zu stehen kommt und auch der Brand nicht die Evakuierung behindert und die Leute eben sich verteilen können auf zwei Ausgänge. Und dann meint die Bahn, sind die 15 Minuten zu schaffen. Und das ist aber eben nicht der maßgebliche Fall. Im Brandschutz muss man damit rechnen, dass gerade der Brand und der Rauch zum Beispiel eine Richtung blockieren, in die kann man dann nicht mehr gehen. Und dann sieht das sehr viel ungünstiger aus. Und statt 15 Minuten kommt man dann schnell auf 40 Minuten, was also viel zu lang ist. Und was jetzt neu dazugekommen ist, ist, dass sich die Zahl der Personen in den Zügen verdoppelt hat. Das heißt, dann kommen wir auch schon auf 80 Minuten für diese Evakuierung. Und das ist verheerend, denn mit dem Rauch muss man schon nach 7 bis 8 Minuten rechnen. Das ist die Situation. Da sind wir in den letzten Monaten noch ein bisschen klarer geworden, haben dort Belege gefunden, dass die Bahn und auch das Eisenbahnbundesamt sehr wohl wissen, dass man eine Dimensionierung vornehmen muss der Rettungswege, eine Dimensionierung auch dieser Rettungsstollenabstände, eben um diese zentrale Forderung der Richtlinie, dass eine Selbstrettung gewährleistet ist, nachzuweisen. Und das ist eben nie geschehen. Und neu ist die sehr kurze Verrauchungszeit, die wir jetzt im Vergleich mit internationalen Fachartikeln belegen können. Und das führt zu unserer Aussage, dass wir sagen, kein Zug wird fahren bei Stuttgart 21, denn diese Bedingungen sind nicht zu erfüllen mit den geplanten Zügen. Man wird nicht schneller als der Rauch evakuieren können. Man kann auch nicht mehr nachbessern, das ist das Neue, seit dem vergangenen Herbst, wo der VGH entschieden hat. Dort hat der Anwalt der Bahn vorgetragen, dass Nachbesserungen, also zum Beispiel zusätzliche Rettungsstollen, nicht mehr möglich sind. Das führt dann am Ende zu dem Urteil, dass wir sagen, eine Inbetriebnahme ist ausgeschlossen von diesen Tunneln.
Wer müsste eigentlich jetzt diesen Tunnel praktisch abnehmen, beziehungsweise wer könnte sagen, ihr habt recht, das Bahnkonzept das Brandschutzkonzept der Bahn ist so nicht haltbar?
Ja, es ist das Eisenbahnbundesamt eigentlich in der Verantwortung, diese Prüfung vorzunehmen. Das hat es aber bisher nicht gemacht. Das heißt, es hat sich schon schuldig gemacht an dem Verfahren, hat seine eigenen Auflagen nicht erfüllt, diese Gewährleistung der Selbstrettung nicht geprüft. Insofern sind wir auch jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder abgewiesen worden vom Eisenbahnbundesamt, wenn wir diese Mängel im Brandschutz angemeldet haben, bekamen wir nur Pauschalantworten. Es ist alle Sicherheitsanforderungen werden erfüllt und es ist nach den Regeln der Technik genehmigt. Auf die Kritikpunkte wurde nie eingegangen. Insofern haben wir nicht so viel Vertrauen, dass das Eisenbahnbundesamt jetzt seine Fehler eingesteht. Drum ist es wichtig, dass die Öffentlichkeit wahrnimmt, dass hier also ein Tunnelkomplex, der hochriskant ist, der die Gefahr birgt, dass tausende Menschen, die tatsächlich in diesen Zügen geplant sind, zu Tode kommen.
Das heißt, um die Verantwortung geht es letztendlich. Das heißt, wer übernimmt die Verantwortung? Wer kann es riskieren, Stuttgart 21 sozusagen freizugeben? Und was heißt es dann, Verantwortung? Verantwortung heißt es doch, dass, sagen wir mal so, selten, aber durchaus real einmal ein Unfall passiert und dadurch Tausende von Menschen eben zu Schaden kommen. Wer übernimmt dafür die Verantwortung? Wer zahlt? Und vor allen Dingen, was passiert mit den Opfern? Das heißt, eine ganz, ganz große Zwickmühle. Jetzt in den letzten Tagen ist ja auch noch was anderes passiert. Das heißt, die Finanzierung von Stuttgart 21, die ja eigentlich auf drei Säulen ruhen sollte, die Bahn, das heißt das Land und die Stadt, die sollten zahlen. Und inzwischen ist herausgekommen, dass das Land hier nicht mehr zahlen muss. Und die Bahn ist da in Revision gegangen. Wer kann die Verantwortung tragen, beziehungsweise wer würde im Falle eines Brandes überhaupt die Verantwortung tragen? Wie sieht es dann überhaupt aus?
Ja, die Verantwortung tragen die Bauherren und Vorhabensträgerin ist die Bahn. Es gibt diese Finanzierungspartner, die im Prinzip nur das Geld dazugeben, die in dem Lenkungskreis nur ganz geringen Einfluss ausüben. Also die Verantwortung liegt bei der Bahn, was den Bau angeht und was die Genehmigung angeht, liegt die Verantwortung beim Eisenbahnbundesamt. Dort ist aber eben unser Vertrauen gering, dass das Eisenbahnbundesamt nun eingesteht, hier Fehler gemacht zu haben. Wenn es zu einem solchen Unglück kommt, können natürlich die zu Schaden gekommenen Menschen, sofern sie es überlebt haben, die können dann klagen und können auf Schmerzensgeld klagen und könnten natürlich geltend machen, dass hier die Bestimmungen nicht eingehalten wurden, dass die Richtlinienanforderungen nicht erfüllt wurden. Wir haben versucht, das heißt Kläger vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und von der Schutzgemeinschaft Filder hatten geklagt und wollten eben vor so ein Unglück passiert, noch vor Inbetriebnahme Verbesserungen durchsetzen an den Tunneln. Und diese Klage ist aber abgewiesen worden wegen fehlender Klagebefugnis. Und da ist also eine Besonderheit, dass eben einzelne Menschen, Individuen können nicht gegen diese Genehmigung klagen, weil das Eisenbahnbundesamt hier die Allgemeinheit vertritt, sind dann Einzelne nicht klagebefugt und das führt zu der absurden Konsequenz, dass also, weil das Eisenbahnbundesamt verpflichtet ist, gesetzlich zu prüfen, dass die Selbstrettung gewährleistet ist, kann man nicht dagegen klagen, dass es das nicht getan hat. Also es ist eine wirklich absurde juristische Situation. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir jetzt an die Öffentlichkeit gehen. Eine Art, wie ich dieses Urteil übersetze, ist, dass der Gesetzgeber offenbar dem Eisenbahnbundesamt hier bei diesem Tunnelbrandschutz die License to Kill erteilt hat.
Tja, was ich immer wieder lese, ist hier irgendwelche Geschichten mit internationalen Vorschriften bzw. internationalen Gepflogenheiten. Stuttgart ist ja eigentlich auch nur ein Teil einer Stadt, praktisch im europäischen, sprich internationalen Rahmen. Und da sollen dann irgendwann mal die Züge durchfahren von, sagen wir mal, Italien nach Dänemark und von Ost nach West und so weiter. Das heißt, es ist ja nicht nur ein deutscher Bahnhof bzw. eine deutsche Station. Das ist ja auch ein internationaler Knotenpunkt. Wie sieht es denn mit diesen internationalen Gepflogenheiten aus? Können die europäischen Eisenbahnen da überhaupt sagen, dass Stuttgart 21 für ihre Züge geeignet ist?
Ja, also die europäischen Zuggesellschaften vertrauen natürlich darauf, dass hier die Bauten regelkonform erstellt werden. Aber was eben genau in dem internationalen Vergleich auffällt, ist, dass die Stuttgart 21-Tunnel durchgehend nur auf Minimalanforderungen ausgelegt sind. Also sie haben eben gerade mal die Mindestbreite und trotzdem den Höchstabstand. Und wenn man das vergleicht international, dann wird dort sehr häufig abgewichen von diesen Mindestwerten. Wir haben im Schnitt doppelt so breite Rettungswege. Und die meisten Tunnel, die auch mit 500 Metern Abstand der Rettungsstollen gebaut werden könnten, die meisten liegen deutlich darunter. Und da hat man viel Geld, dreistellige Millionenbeträge, in die Hand genommen, um eben für mehr Sicherheit zu sorgen. Und bei Stuttgart 21 ist es eben nun besonders nötig, also um ein Vielfaches nötiger als bei diesen anderen Tunneln, weil bei Stuttgart 21 rund viermal so viele Menschen in den Zügen sein sollen, wie in den anderen Tunneln normalerweise verkehren. Das Risiko ist also viel, viel größer. Der Bedarf für die Evakuierung ist viel größer. Trotzdem begnügt man sich mit den Mindestanforderungen. Und das kann nicht gut gehen. Also das kann man sich an 10 Fingern ausrechnen, dass das schief geht. Und es ist erstaunlich, dass der Bau jetzt schon so weit fortgeschritten ist, obwohl wir schon seit längerem auch die Kritik an den Tunneln äußern. Es ist jetzt ein weiterer Versuch, hier die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und dafür zu sorgen, dass die Verantwortlichen zur Vernunft kommen.
Kurz zusammengefasst, Deutschland ist für sein Made in Germany bekannt geworden für sehr, sehr hohe Standards. Und bei Stuttgart 21 sind wir praktisch Schlusslicht.
Ja, also das kann man sagen, dass die Tunnel sind die gefährlichsten mit Abstand weltweit. Das ist kein Ruhmesblatt für die deutsche Ingenieurszunft und es ist kein Ruhmesblatt für unsere Behörden, wie die gearbeitet haben in den vergangenen Jahren und auch für die Politik. Die Fragen wurden mehrfach vor dem Gemeinderat in Stuttgart oder auch vor dem Bundestag zur Sprache gebracht. Und man ist immer über diese Kritik hinweggegangen. Da müssen wir als Gesellschaft deutlich dazulernen.
So, Dr. Christoph Engelhardt von wikireal.org. Und wir werden natürlich gespannt sein, wie die Suppe am Ende ausgelöffelt oder verteilt wird. Die Stuttgart 21 Kritiker zumindest, wikireal.org, Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, sowie die Ingenieure Stuttgart 21, die haben das Ganze nochmals hier schriftlich zusammengefasst in einem offenen Brief. Der ist natürlich nachzulesen und wird mit dem Beitrag verlinkt, wenn er hier bei Radio Dreieckland unter Programme veröffentlicht wird und kann da entsprechend auch nochmal nachgelesen und für sich selbst dann eben entsprechend auch nachdiskutiert werden. Ich danke mal für das Gespräch.
Fehlender Brandschutz bei Stuttgart 21, das war Christoph Engelhardt von wikireal.org. Und damit geht Fokus Südwest bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 9. Mai 2024 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.